glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt, die das Fußball im Blut haben oder mit Fußball früher oder später in Verbindung kommen, irgendwie damit was zu tun haben, ob das jetzt aktiv oder nicht aktiv, sprich als Spieler oder nur als Zuschauer. Egal, so alt und so jung kann man gar nicht sein. Man kommt irgendwann einmal, stößt man auf Maradona drauf.
Bei uns ja so ein bisschen diesen Blick, dieses Jahr Exzentriker, drogenabhängig, irgendwie lustig, wie er von den Tribünen jubelt und so weiter. Und das sind Aspekte, wo man den Sportler oder die große sportliche Karriere und auch die gesellschaftspolitische Bedeutung, die man Beispiel Napoli zum Beispiel, die Maradona hatte, die man da gar nicht sieht.
Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns in der Sendung um das Thema Diego Armando Maradona, noch genauer gesagt um die neue Ballesterer Bibliothek, die dem Argentinier gewidmet wurde. Wir sprechen dazu mit Ballesterer Chefredakteur Jakob Rosenberg, mit dem Historiker Christian Dürr, der in Argentinien zu Maradona recherchiert hat, und mit dem ehemaligen Napoli-Spieler Juri Garic. Bevor es losgeht, lassen wir in unserer Rubrik Teamkader noch einen Ballesterakteur zu Wort kommen. Einer, der an der Maradona-Bibliothek mit seinen Texten einen großen Anteil hat, Christian Dürr.
Also mein Name ist Christian Dürr. Ich bin seit jeher Fußballfan. Allerdings ist es nicht mein Beruf, sondern beruflich arbeite ich für die KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Bin Historiker, Philosophie studiert und schreibe von Zeit zu Zeit, wenn es sich ausgeht, kleinere Dinge für den Ballesterer. Also ich kenne den Ballesterer schon sehr lange, als Konsument sozusagen. Ich habe die Zeitschrift immer wieder gelesen. Muss aber auch dazu sagen, dass der Jakob, also der Chefredakteur von Ballesterer, auch ein persönlicher Bekannter von mir ist. Und wir haben gemeinsam einen Fußballverein gegründet, den sogenannten Archiv SV. Und mittlerweile hat sich der Jakob ein bisschen zurückgezogen, aber wir haben sehr viele gemeinsame Spiele absolviert und Turniere. Also ich habe meine Schwerpunkte, ich habe einen Bezug zu Argentinien, das heißt, das, was ich bisher geschrieben habe, hatte alles eigentlich mit Argentinien zu tun. Ich war selbst einige Zeit lang immer wieder einmal dort, gehe sehr gerne auf Fußballspiele dort, schaue mir die Fußballkultur ein bisschen an und würde einmal sagen, da liegt so meine spezifische Expertise. Ja, ich glaube, der Ballesterer ist die einzige Fußballzeitschrift, die es gibt in Österreich, die den Fußball aus einer Fanperspektive beschreibt. Das finde ich großartig, nicht ein Fußball als Business, sondern Fußball für die Leute, die ihn gerne schauen.
Das war Christian Dürr. Wir werden ihn im Laufe der Sendung noch hören, da Sebastian Hinterwirth mit ihm über seine Recherche und die Erlebnisse in Argentinien gesprochen hat. Jetzt freue ich mich aber, Jakob Rosenberg bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Jakob.
Hallo Simon.
Schön, dass du da bist. Es ist genau ein Jahr her, dass wir hier gesessen sind und über die erste Ballesterer-Bibliothek gesprochen haben und auch den ersten Ballesterer-Podcast gemeinsam aufgenommen haben. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass wir heute das zweite große Werk besprechen werden, dieser Reihe, nämlich Diego Armando Maradona. Wo anfangen bei diesem großen Thema? Vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen in die Sache hineinführen.
Ich hole mal ein bisschen weiter aus, wenn das okay ist. Also wir haben ja letztes Jahr die erste Ballesterer-Bibliothek zur Fußballstadt Wien gemacht und das war was, würde ich sagen, sehr nah, zum Teil auch sehr, sehr klein. Also das heißt, wir haben irgendwie uns kleine Plätze angeschaut, Unterhausvereine, wir haben uns angeschaut, wie breit oder auf wie vielen Ebenen der Wiener Fußball lebt, beziehungsweise wo es auch Schwierigkeiten gibt und so weiter, waren aber sehr eng und sehr nah. Und diesmal haben wir uns quasi zu einem anderen Ansatz entschlossen, nämlich zu sagen, wir schauen auf den ganz großen Fußball und was gibt's Größeres als den wahrscheinlich besten Spieler der Welt und wollen dem in verschiedenen Aspekten quasi nachgehen und haben da auch wieder, das ist vielleicht ein Vorteil der Bibliothek, wir haben da so ein Ordnungsprinzip, dass halt irgendwie verschiedene Kapitel, die wir intern Bücher nennen, haben, deswegen dann auch die Bibliothek, also die Bücher gemeinsam sind die Bibliothek und wir haben letztes Jahr zu Wien das unterteilt dann zum Beispiel in Clubs, Epochen, Basis und so weiter und haben dieses Ordnungsprinzip jetzt natürlich anders, aber wieder angewendet. Das heißt, wir haben...
Lass uns da vielleicht gleich in dieses Prinzip hineinschauen. Das erste Kapitel ist Buenos Aires. Es gibt insgesamt 6 solche Kapitel und ihr habt mit Buenos Aires, Maradonas Geburtsstadt, angefangen. Was waren da die spannendsten Aspekte?
Ja, ich glaube, dass das der Aspekt ist, der wahrscheinlich in Europa am wenigsten beachtet wird, aber wahrscheinlich für die Bedeutung von Maradona der wichtigste ist. Also man kennt immer so diese ganze Begeisterung in Neapel und bla 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 und was hat er für den europäischen Fußball oder im europäischen Fußball getan. Aber welchen Stellenwert er in Argentinien hat, beziehungsweise vor allem in Buenos Aires, das kriegt man ja gar nicht so mit. Und das ist den europäischen Medien meistens wahrscheinlich auch egal, das ist auch komplizierter dort zu recherchieren. Da haben wir das große Glück gehabt, dass der Christian Dürr einfach sich sehr gut auskennt in Buenos Aires, sehr oft dort ist. Und den haben wir quasi gewonnen, da Dinge zu machen. Und er ist jetzt in erster Linie der Frühzeit von Maradonas Karriere nachgegangen, aber auch dem Ende. Also sowas wie die zweite Station bei Boca Juniors zum Beispiel. Und hat halt oder erzählt eigentlich in den Texten quasi von dem Aufwachsen quasi in der Peripherie von Buenos Aires, wie schnell man entdeckt hat, was für ein großartiger Fußballer das ist. Und dann auch, wie schneller eine identitätsstiftende Figur quasi für die ganze Stadt geworden ist, beziehungsweise für mehrere Vereine. Und das sind so die Aspekte, die vorkommen.
Ja, wir hören jetzt auch gleich ein kurzes Interview mit Christian Dürr, der, wie du gesagt hast, in Argentinien war, in Buenos Aires recherchiert hat. Sebastian Hinterwirt hat mit ihm gesprochen.
Du warst oftmals in Argentinien und hast diverse Orte besucht, wo Diego Maradona gespielt hat oder gelebt hat. Bei welchem Ort spürt man denn die Person oder den Geist von Diego Maradona am meisten?
Ja, also Diego Maradona grundsätzlich ist omnipräsent, würde ich jetzt einmal sagen, in Buenos Aires speziell. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, immer am 24. März des Jahres gibt es große Umzüge aus Anlass des Militärputsches in Argentinien. Das letzte Mal, als ich dort war, das war eben ein Jahr nach dem Tod von Maradona oder ein halbes Jahr danach, hat man Maradona sogar dort auf den politischen Transparenten gesehen, so neben den großen politischen Helden von Perón bis über Nestor Kirchner bis hin zum Papst war sozusagen auch Maradona dabei. Also Maradona ist im Stadtbild eigentlich überall präsent, ganz besonders aber halt in zwei Bezirken, in deren Fußballteams er gespielt hat. Das ist zum einen La Boca für die Boca Juniors und zum anderen eben La Paternal, wo er seine Fußballkarriere begonnen hat eigentlich bei Argentinos Juniors.
In Buenos Aires gibt es fast keine Ecke ohne Diego Schrein oder ein Kunstwerk von Maradona. Er selbst ist aber geboren worden in dem armen kleinen Viertel, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Via Fiorito. Mhm. Du warst selbst auch vor Ort. Wie sehr ist denn noch immer der Ort oder die Menschen dort mit Maradona und der Familie verwurzelt oder wie stark merkt man das noch immer dort?
Also es gibt den Via Fiorito, wie es die Leute aus Buenos Aires aussprechen, aber Via ist sehr richtig auch. Gibt es immer, also es gibt dort einen Fußballverein, der nennt sich Estrellas Unidas, also der Vereinigten Sterne, der hervorgegangen ist von einem anderen, sozusagen von einer Mannschaft, die sie genannt hat, Estrella Roja, der Rote Stern. Und das war eigentlich sozusagen der erste Fußballverein, das war sehr informell damals, es gab damals, die haben in keiner Liga mitgespielt, sondern quasi Matches gegen befreundete Mannschaften ausgetragen, aber praktisch in dieser Umgebung hat Maradona begonnen Fußball zu spielen, dort in diesem Vorort, in diesem armen Vorort, Villa Fiorito, Vorort von Buenos Aires. Diesen Verein gibt es heute immer noch, also dort gibt es, sie haben ein Clubhaus, ein Clubzentrum, sie haben Sportanlagen mit einem Großfeld und mehreren Kleinfeldern, wo sehr viel Jugendarbeit betrieben wird. Das ist auch sozusagen ein Sozialverein, dort kommen die Leute zusammen und ist so ein bisschen was ein Ankerpunkt in diesem Viertel, das sonst eher sozusagen ein Armenviertel ist in Wirklichkeit. Ja. Was es auch noch gibt, ist das Elternhaus von Diego Maradona, wo er mit seiner Familie bis zum Jahr 1976, also bis er dann in die Profimannschaft von Argentinos Juniors gekommen ist, auch gewohnt hat. Danach hat ihm Argentinos Juniors ein Haus zur Verfügung gestellt. Sie sind von dort weggezogen und dieses ursprüngliche Elternhaus wurde dann übergeben an eine befreundete Familie, die heute, beziehungsweise der Sohn von denen, lebt heute immer noch dort. Das hat sich natürlich in den letzten, also seit dem Tod Maradona speziell, zu einem Pilgerort entwickelt. Also da kommen gerade zum Todestag dann sehr viele Leute hin. Ich habe das auch besucht und was sehr interessant war, also der Bursche, der da drin wohnt, der ist ungefähr Mitte 30 oder so, der interessiert sich eigentlich überhaupt nicht für die Geschichte, sondern der will in Ruhe gelassen werden in Wirklichkeit. Ja. Er hat dann auch, wenn die Leute da kommen und draußen vom Gartenzaun quasi aufmarschieren, hängt er dann Transparente davor, damit er Ruhe hat von den Leuten. Also der will mit dieser Geschichte sehr wenig zu tun haben.
Wenn man ein bisschen über den Mythos oder den Flair von Maradona reden. Er wurde schon als 8-Jähriger entdeckt. In Argentinien konnte man dann quasi die Wandlung oder seine Karriere eigentlich von Anfang bis zum Ende mitverfolgen. Macht das vielleicht auch so sein Standing aus, dass einfach ein jeder ihn kannte und man ihn einfach permanent verfolgen konnte?
Ja, ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Teil ist davon, dass er einfach so viel Zeit in Argentinien auch gespielt hat, jetzt im Unterschied zu Messi. Messi ist als Jugendlicher zu Barcelona gekommen. Da fehlt sozusagen im Bezug zu Messi fehlt ein bisschen der Bezug zu den Leuten. Das merkt man. Ja. Also Maradona wird wahrgenommen als einer von uns, als Argentinier sozusagen, aber als Argentinier der Unterschicht, das ist auch ganz ein wesentlicher Teil seiner Identität und wie er wahrgenommen wird. Er ist sozusagen der Fürsprecher der Unterschichten, aber wenn er selbst steinreich geworden ist. Aber es ist halt eines dieser Paradoxa von Maradona auch irgendwie. Und sozusagen ein Vertreter der nationalen argentinischen Sache, so wird er mir sagen, wahrgenommen. Es hat viel damit zu tun, dass er einfach viel in Argentinien selbst auch gespielt hat. Ja.
Du hast schon ein bisschen angesprochen, seine Karriere neben der sportlichen Karriere war halt geprägt auch von Drogen, Affären, medialen Eskapaden dann. Wie spricht man denn auch heute in Argentinien über Diego Maradona? Man kennt die ganzen Lobeshymnen und so, aber gibt es vielleicht auch, du hast auch mit vielen Leuten gesprochen, die ihn kannten, eher negative Stimmen, weil einfach auch viel neben dem Sportlichen passiert ist?
Ja, die gibt es natürlich. Grundsätzlich würde ich schon sagen, dass sie die große Mehrheit der argentinischen Gesellschaft auf Maradona verständigen kann. Aber man muss auch sagen, die argentinische Gesellschaft ist grundsätzlich sehr gespalten zwischen diesem popularen Sektor, der eher dem Peronismus zugehört und eher so eine linke Sicht auf die Gesellschaft hat und eher den bürgerlichen, großbürgerlichen, neoliberalen Hälfte, Reichshälfte sozusagen. Für den einen ist der Maradona ein absoluter Held, nicht nur weil er mit Argentinien Weltmeister geworden ist, sondern eben auch, weil er dieser Figur vertritt, des armen Jungen aus dem armen Viertel, der es zu etwas gebracht hat, aber gleichzeitig seine Wurzeln nicht vergessen hat. Das ist immer ganz wichtig. Für die andere Hälfte würde ich sagen, sind diese Wurzeln, diese Verwurzelung in dieser Unterschicht und auch diese Verbundenheit zur Unterschicht und auch seine Allüren, die viel mit der Unterschicht zu tun haben, eher was die Leute vielleicht ein bisschen abstoßt. Also der bürgerliche Teil der Gesellschaft, der neoliberale Teil der Gesellschaft, kann sich damit vielleicht weniger identifizieren, aber dennoch ist Maradona auch für sie derjenige, der Argentinien sozusagen zum weltweiten Fußball rumgebracht hat und deswegen ist er trotzdem eine Figur, auf den sie letztlich alle verständigen können.
Ich selbst habe Maradona niemals spielen sehen. Hier jetzt in Mitteleuropa oder in Österreich redet man davon, dass er einer der besten Fußballer der Welt ist, mit einer sehr spannenden, positiven und negativen Karriere natürlich. Wie unterscheidet sich denn die europäische Haltung zu Diego Maradona im Gegensatz zu Argentinien oder unterscheidet sie sich überhaupt?
Ja, ich würde sogar sagen, die unterscheidet sich sehr drastisch. Ich habe das Gefühl, dass Maradona hierzulande eher als Spinner, als völlig überdrehter Typ auf Drogen und unberechenbar und ich weiß nicht, welche Attribute mir da jetzt noch einfallen sollen, aber als Wahnsinniger sozusagen wahrgenommen wird. Ja. Als genial in seiner Zeit als Fußballer, aber danach halt völlig wahnsinnig geworden. Ich würde einmal sagen, das ist das Bild, das man hierzulande von Maradona hat. Davon unterscheidet sich das Bild in Argentinien radikal, weil dort sozusagen nicht nur seine Allüren, seine Drogenexzesse und seine verschiedensten Probleme, die er hatte, im Mittelpunkt stehen, sondern unter anderem auch seine, wie er sich politisch ausgedrückt hat, seine politische Haltung. Ja. Das ist etwas, was hier kaum wahrgenommen wird, dass Maradona spätestens seit Ende der 90er, also nach seiner Fußballkarriere, Anfang der 2000er, sich immer wieder sehr ausdrücklich gegen eine neoliberale Globalisierung aufgestanden ist, bei Aufmärschen mit dabei war und sich sozusagen immer wieder seiner Wurzeln aus dem armen Viertel besinnend sich politisch geäußert hat. Und das ist, glaube ich, eine Seite Maradonas, die hier sehr wenig wahrgenommen wird.
Wieso glaubst du, ist das einfach wegen der medialen Präsenz, die natürlich mit reißerischen Headlines oder sowas immer mit den negativen Sachen polarisieren kann? Oder wieso hat man so eine andere Wahrnehmung hier?
Ja, das ist eine gute Frage, aber das hängt wahrscheinlich eben ein bisschen mit der Aufmerksamkeit der Medien zusammen. Interessanter sind für Leute, die sich jetzt im spezifischen argentinischen politischen Umfeld jetzt nicht auskennen oder so, natürlich dann Geschichten wie, dass Maradona wieder mal auf Kokain irgendwo in ein Spital eingeliefert wurde. Das ist sicher dann die Meldung, die mehr Aufmerksamkeit hervorruft. Und allgemein ist sozusagen die gesellschaftliche Situation, die politische Situation in Argentinien auch eine sehr spezifische. Das ist nicht ganz so einfach zu verstehen und deswegen auch schwerer zu transportieren, glaube ich.
Was war für dich der aufregendste Moment, den du erlebt hast in Argentinien in Bezug auf Diego Maradona?
Also ich würde sagen, das, was man in Erinnerung, lange Zeit vielleicht für immer in Erinnerung bleiben wird, ist dieser Besuch in Villa Fiorito. Ich habe ja meine Recherchen langsam begonnen sozusagen, ich habe mich langsam vorgetastet und bin von einem zum anderen gekommen, von Boca zu Argentinos und sozusagen immer mehr in die obskureren Geschichten hinein. Und ich wollte unbedingt, bevor ich zurückkomme, noch nach Villa Fiorito und habe aber gleichzeitig gewusst, das ist nicht so einfach. Also es ist keine ungefährliche Gegend, da kommt man nicht einfach so hin, da braucht man Kontakte, da braucht man jemanden, dem man vertrauen kann etc. Und ja, über viele Wege und Beziehungen hat sie sich dann ergeben, dass sie das wirklich ganz zum Schluss noch ausgegangen ist. Und es war wirklich ein tolles Erlebnis, weil die Leute dort wahnsinnig nett waren und weil man ein Gefühl für eine Seite Maradonas bekommen hat, die ich so vorher eben auch nicht gekannt habe, ja, wo er hergekommen ist und was dort heute passiert, wo er herkommt. Das war extrem eindrückliche Erfahrung, würde ich sagen.
Das war Christian Dürr, er hat im Interview über seine Recherchen in Argentinien berichtet. Jakob, kommen wir nach Neapel. Das war zwar nicht die zweite Station Maradonas, aber wahrscheinlich die wichtigste. Du hast selbst in Neapel gelebt. Wie hast du diese Kultfigur Maradona dort wahrgenommen?
Ja, er ist omnipräsent, also er ist jetzt omnipräsent und er war omnipräsent, als ich dort studiert habe. Also ich bin 2005 habe ich in Neapel studiert, war zufälligerweise 2005 auch das Jahr, als Maradona zum ersten Mal zurückgekehrt ist nach 14 Jahren, also das Jahr 1991, nach diesem positiven Dopingtest quasi überstürzt aus der Stadt geflüchtet. Und ist dann 14 Jahre nicht zurückgekommen. Aber es war trotzdem, war bei der Bevölkerung eine extreme Verbundenheit zu spüren. Also wenn jetzt irgendwie jede Nachricht, die es gegeben hat, quasi ist in Neapel diskutiert worden. Also da hat es damals auch, also das war eher 2004, glaube ich, Krankenhausaufenthalte gegeben, wo irgendwie die Leute mitgefiebert haben, wie es ihm geht. Und dann 2005, also Neapel ist schon eine Stadt, die sowieso jetzt vielleicht nicht die allerruhigste ist, sondern wo es viel Leben auf der Straße gibt, wo es auch ein gewisses Grundrauschen oder eine gewisse Grundlautstärke gibt. In der Nacht, wie Maradona für das Spiel, für das Abschiedsspiel von Ciro Ferrara zurückgekommen ist, das war Wahnsinn auf den Straßen. Also das war einfach, ich war leider nicht dort, ich habe da arbeiten müssen an dem Abend. Aber Freunde von mir waren noch im Stadion, aber auch unabhängig, ob man im Stadion war oder nicht, das war die Stimmung war, also es war unbeschreiblich, wie enthusiastisch das gefeiert worden ist, dass er zurückkommt. Und ich würde sagen, das hat sich über die Jahre nicht verändert. Und ja, als er dann vor 2 Jahren verstorben ist, hat dieser ganze Maradona-Kult vielleicht auch noch mal eine andere Ebene oder noch eine zusätzliche Ebene bekommen, nämlich dass er noch mal präsenter ist. Also dass es noch mehr Wandgemälde gibt, dass es noch mehr Merch gibt. Und ja, also es reicht ja irgendwie sich anzuschauen, wie lokale Medien berichten rund um Geburtstage, den Todestag. Da ist einfach wahnsinnig viel los.
Reden wir vielleicht noch kurz über die sportlichen Erfolge auch und was die für die Menschen dort bedeutet haben. Er hat zwei Scudetto, zwei Meistertitel für Napoli oder mit Napoli gewonnen, einen Europapokal geholt. Was hat er den Napoli-Fans dort gegeben? Wie ist das aufgenommen worden? Auch vielleicht ein bisschen mit dieser Diskrepanz Nord- und Süditalien.
Ja, also ich glaube, das ist der Grund, warum er so verehrt wird, ist, dass er jetzt nicht nur sportlich gewonnen hat, sondern da gibt es diesen Begriff, das auf Italienisch heißt das Riscato Sociale. Das heißt, da geht es eigentlich darum, quasi einer Bevölkerung, die unter der Diskriminierung vom Norden leidet, die unter einer ungleichen Vermögensverteilung, unter stärkerer Armut und so weiter leidet, einfach ein neues oder ein anderes Selbstbewusstsein gibt. Also zu sagen, okay, auch wir können gewinnen. Und ich würde sagen, ganz, ganz exemplarisch dafür stehen ja auch diese ganzen Transparente, die es vor allem beim zweiten Meistertitel gegeben hat, wo Milan der große Gegner war. Berlusconi hat den Verein gerade neu übernommen gehabt, hat extrem viel Geld investiert und war quasi so der aufgehende Stern am italienischen Unternehmerhimmel. Und dann hat es halt dieses Transparent gegeben, Berlusconi, auch die Reichen können weinen. Und das heißt, Maradona hat den Napoletanern quasi das Gefühl gegeben, sie können auch gewinnen, sie können auch zu den Besten gehören und so weiter, und war ja für Neapel auch einzigartig. Also Napoli hat vorher nie mehr als die Coppa Italia gewonnen, hat danach nie mehr als die Coppa Italia gewonnen. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum er so wichtig war. Also das war auch in den Interviews, die ich geführt habe für die Ausgabe. Also Sergio Siano, ein Fotograf, der als, kann man sagen, Jugendlicher dazugekommen ist, Napoli zu fotografieren und Maradona dann halt auch begleitet hat, der halt sagt, okay, für ihn war Maradona nicht nur der Kapitän der Mannschaft, sondern der Kapitän der ganzen Stadt. Das war derjenige, der die Stadt verteidigt gegen Angriffe von außen und so weiter. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist. Also ich glaube, das sieht man auch jetzt noch im italienischen Fußball. Es vergeht eigentlich kein Spieltag, ohne dass es diskriminierende Gesänge gegen Napoli gäbe. Und zwar nicht nur, wenn Napoli spielt, sondern oft auch, wenn die nicht einmal im Stadion sind.
Wir haben auch mit dem ehemaligen Rapid-Spieler Giuri Garic gesprochen. Er hat selbst beim SSC Napoli gespielt und lebt auch heute noch in Italien. Und mein Kollege Nicolas Lendl hat mit ihm gesprochen.
Ist Diego Maradona für dich persönlich ein Idol?
Ich tue gerne spalten, wenn ich auf diese Frage antworten muss. Natürlich, fußballisch gesehen, kann, glaube ich, nicht ein Idol sein. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Menschen auf der Welt, die sogar so Fußball im Blut haben oder mit Fußball früher oder später in Verbindung kommen, irgendwie damit was zu tun haben, ob das jetzt aktiv oder nicht aktiv, sprich als Spieler oder nur als Zuschauer. Egal, so alt und so jung kann man gar nicht sein. Man kommt irgendwann einmal, stößt man auf Maradona drauf. Und da kann es einfach nicht sein, dass man halt den nicht bewundert und sage jetzt einmal seine Künste und sein Ballgefühl und all diese ganzen Magien, was er mit dem Ball da zaubert hat, dass man sich von dem nicht mistreißen lässt. Die andere Seite von meiner Seite natürlich als Person, als Mensch, Maradona, ist sicherlich ein bisschen komplexer, sage jetzt einmal so, die Frage zu beantworten, weil natürlich halt, wenn man die ganzen Geschichten natürlich halt hört und mitliest oder nachliest, was er alles außerhalb des Feldes nicht halt aufgeführt hat oder was alles mit ihm passiert ist, kommt man schnell dazu, dass man natürlich auch verurteilt als Mann oder als Mensch. Und muss auch ehrlich sein, ich war auch selbst einer derjenigen von denen, die am Anfang gesagt haben, du, ja, Fußball ist okay, nichts, habe ich auch nichts zu sagen, im Gegenteil natürlich, wahrscheinlich das Nonplusultra, aber als Mensch, ja, da würde ich mich schon jetzt einmal schon ein bisschen zurückhalten. Und dann, natürlich durch seinen Tod letztes Jahr natürlich, habe ich auch einiges mitbekommen, nicht jetzt nur durch meine Vergangenheit mit Leuten, die mit ihm direkt auch Kontakt gehabt haben, sie haben sehr viel von ihm erzählt. Aber danach beschäftigt man sich dann wirklich damit, was diesen Menschen dazu gemacht hat, sowohl als Fußballer als auch als Mensch. Und da kommen natürlich viele Fragen drauf, aber man kommt auch sehr viele Antworten auch auf diese Fragen, warum er sich mitreißen lassen hat von vom Nachtleben, von den dunklen Seiten des Lebens oder also des Lebens in Neapel, auf Südamerika natürlich. Es kommt wirklich aus einer Familie, aus einem Milieu, wo ja, also jetzt einmal keine gute Basisbildung wahrscheinlich da dazugekommen ist zu seiner Seite, zu seiner menschlichen Seite. Und da ist es sicherlich nicht einfach, einen Charakter zu formen und dann vielleicht auch zur richtigen Zeit auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Deswegen, wie gesagt, ich würde sagen, Fußball ist natürlich Hut ab und ist zum Bewundern, menschlich zum Hinterfragen. Und wenn man sich damit auch beschäftigt, dann kann man vielleicht dann sagen, okay, ich mag ihn verurteilen oder ich mag sagen, okay, ich mag verstehen, warum er so einer war, der wirklich wahrscheinlich auch nirgends Nein sagen konnte.
Ja, du hast das jetzt eh schon angesprochen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Maradona war bei Weitem kein Vorzeigeprofi, vor allem abseits vom Fußballplatz. Kannst du dir erklären, wieso er trotz seiner unzähligen Eskapaden gerade in Neapel trotzdem von den Menschen so verehrt wird?
Ganz kurz noch dazu. Ich bin auch ein bisschen der Meinung, dass auch wenn man selbst jetzt als Fußballer in der Auslage steht, hat man nicht eine Vorbildwirkung, ne? Wo man sagt, okay, ich muss schauen, dass ich halt meinen Verein präsentiere, dass ich so jetzt einmal den Fußball so gut wie präsentiere. Aber bin auch der Meinung, dass man kann als Fußballer nicht die Arbeit von Eltern übernehmen, sage ich jetzt einmal so. Also jeder kommt von zu Hause und hat ihre Eltern, die das jetzt einmal den eigenen Kindern so jetzt einmal vorzeigen sollten, wie gehört es heute in einer Welt, sich zurechtzufinden, sich zu benehmen und sich zu verhalten, so jetzt einmal diese Ethik Basisgeschichte sollte sogar einmal Aufgabe von den Eltern sein. Dazu natürlich wird man natürlich als Fußballer dann eben präsentiert mit einem Verein, eine Nation und so weiter. Klar kommt einiges dazu, aber es kann nicht die Aufgabe nur von uns Fußballern sein, wirklich dann auch das zu schauen, was wir den Kindern oder was wir den anderen Menschen jetzt zeigen müssen oder sollen. Zu Maradona zurück. Ja, alles natürlich hat mit dem was zu tun, was er fußballisch für diesen Verein und für diese Stadt getan hat. Und alles wird, sag jetzt einmal ein bisschen, das ist jetzt schlimm gesagt, unter diesen Teppich gekehrt natürlich. Er hat dort alles gewonnen, also ziemlich alles. Also den letzten Meistertitel hat er natürlich eher noch nach Neapel geholt und, glaube ich, die einzigen zwei sowieso. und das natürlich schirmt einiges natürlich halt ab, egal was er natürlich halt getan hat, weil die Menschen dort so sehr ihn geliebt haben, heute noch lieben werden immerhin. Und weil der Fußball für die Menschen so wichtig ist. Also für die Menschen in Neapel gibt's eigentlich nach dem täglichen Brot gibt's halt Fußball. Und wenn dir jemand so viel Freude bereitet, wie er das damals getan hat und das heute auch noch tut, weil, wie gesagt, egal mit dem du in Neapel sprichst, ob das jetzt Mann oder Frau ist, jung oder alt, jeder schwärmt von Maradona und was natürlich halt, was diese Person dort für eine Bedeutung hat. Und dadurch kommt natürlich, rückt einiges in den Hintergrund, also in den Hintergrund praktisch. Es wird nicht mehr so sehr vielleicht auf die Waage gestellt, was ist der für ein Mensch gewesen. Also die wenigsten natürlich beschäftigen sich damit natürlich, obwohl es vielleicht auch wissen. Oder wie gesagt, man natürlich wiegt die Sache ein bisschen anders ab.
Ja, du hast das jetzt eh schon angesprochen. Ich glaube, wenn man allein nur von Medienberichten, wenn man denen glaubt, ist Maradona in Neapel wirklich allgegenwärtig. Du hast ja selber einige Jahre in Neapel verbracht als Spieler, glaube ich, jetzt auch noch nach deiner aktiven Zeit. Wie hast du das vor allem in deiner Zeit als Spieler beim SSC Neapel erlebt? War auch zu der Zeit im Verein noch so präsent?
Er war damals nicht so präsent aus dem einfachen Grund. Er hat natürlich auch zu seinen Eskapaden können, auch natürlich seine ganzen steuerlichen Hinterziehungsgeschichten, was er gehabt hat. Also er hat auch jetzt nicht nur, jetzt einmal vielleicht gern getrunken oder gern vielleicht mit den falschen Leuten sich bewegt, sondern er hat natürlich auch, das auch steuerlich paar Geschichten gehabt. Und er hatte damals, glaube ich, ein Verfahren im Laufen und er konnte, glaube ich, gar nicht ins Land zurückkommen. Sprich, als ich dort bei Neapel war, haben wir nicht die Möglichkeit gehabt, dass er nach Italien kommt, weil sonst hätte er, glaube ich, wäre er entweder eingesperrt gewesen, oder er hat auf jeden Fall irgendwelche große Probleme bekommen und das hat er, ob das jetzt absichtlich war, was er vermeiden hat müssen oder ob das jetzt, wie gesagt, nur eine damalige Zeit war oder es vielleicht noch nicht so reif war, wie es dann vielleicht dann mit Neapel auch noch bergauf gegangen ist. Das kann auch sein. Aber auf jeden Fall, er war noch nicht so präsent, wirklich körperlich. Aber körperlich war nicht präsent. Ansonsten, wie gesagt, egal. Sobald du vor allem das Trikot tragen hast, du warst einer von denen, die nach Maradona gekommen sind. So, und alles, was eigentlich nach ihm gekommen ist, ist es irgendwo automatisch gleich auch mit Maradona verbunden, weil du trägst eigentlich das Trikot, was er damals getragen hat, du spielst für den gleichen Verein und die, du spielst und hoffst natürlich, dass du auch so ähnliche Sachen erreichen kannst, was er damals gemacht hat. Und ich habe das Glück gehabt, eben dieses Trikot tragen zu dürfen. Ich habe jetzt einmal den Anfang von der Serie A-Geschichte dann auch eingeleitet. Es war auch wirklich eine wunderschöne Zeit, was ich da miterlebt habe dürfen. Und ja, wie gesagt, ob du jetzt einkaufen warst, ob du gespielt hast, ob das jetzt vor oder nach dem Spiel war, ob du mit deiner Frau, mit deiner Familie unterwegs war in der Stadt, wirklich egal. Klar, wie ist das einmal erkannt? Und die zweite Frage ist natürlich, ja, und was sagst Maradona, wie fühlt sich das an, eben in der gleichen Mannschaft spielen zu dürfen, in dem gleichen Stadion, in den gleichen Kabinen. Ich habe mich damals noch in der gleichen Kabine umgezogen wie er, als er da hier beim Verein gespielt hat. Natürlich ist es ja alles mittlerweile, auch wenn das Stadion alt ist, erneuert worden. Also es ist nicht mehr das Gleiche natürlich. Ich habe wirklich noch die Möglichkeit gehabt, alles wirklich dazu zu atmen und zu berühren, fassen können, was er damals gemacht hat. Hatte natürlich Kontakt. Mein erster Masseur beim Verein war noch der persönliche damalige Masseur von Maradona, der natürlich sehr viele Geschichten erzählt hat. Auch Off-Records-Geschichten natürlich, die muss natürlich für uns beibehalten werden. Habe, wie gesagt, die Möglichkeit gehabt, mit dem Doktor die Behandlungen machen zu können, der damals schon den Maradona betreut hat. Also wie gesagt, einige Leute, die wirklich ihn hautnah erleben haben dürfen und sicherlich eine große Ehre. Ich leider habe nicht die Möglichkeit gehabt, ihn kennenzulernen, ihm die Hand zu drücken. Also ich kenne auch leider Gott nur das von uns nur so wie du, vom Fernseher oder halt eben durch die Medien. Und ja, das ist wahrscheinlich das Größte, was mir vielleicht ein bisschen wehtun kann. Natürlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, eben dort zu spielen und wirklich dann die gleiche Luft atmen zu dürfen, bin bei seinem Haus vorbeigefahren. Also wie gesagt, einige Kontakte, indirekte Kontakte mit ihm gehabt, aber leider Gottes eben der persönliche Kontakt gefehlt.
Das ist, glaube ich, gerade ganz anschaulich erklärt, dass man Maradona in Neapel gar nicht aus dem Weg gehen kann. Also das ist gar nicht möglich. Ich meine, es gibt ja auch unzählige Wandgemälde und Schreine von Maradona ziehen die Städte in die Straßen von Neapel. Findest du oder ist es dir persönlich, war dir die Verherrlichung von Maradona in der Stadt auch manchmal zu viel? Hast du die für zu groß empfunden auch mal?
Nein, also jetzt gegenüber Maradona oder was Maradona angeht, würde ich nicht sagen, weil wie gesagt, was er wirklich dort geleistet hat und der wunderbare Fußballer natürlich halt, was er war, ist wirklich schon einzigartig, das muss man schon sagen. Also jetzt von Maradona schwärmen ja Leute nicht nur in Neapel, von denen schwärmen ja die ganze Welt. Und wie gesagt, es gibt oft, keine Ahnung, so Spieler, die für irgendeinen bestimmten Verein sehr viel getan haben oder ein Leben lang dort gespielt haben, vielleicht. Aber Maradona ist schon etwas ganz was Besonderes, muss man schon sagen. Wie gesagt, deswegen, was ihn angeht, würde ich nicht sagen, dass es zu viel, dass das übertrieben ist. Der Wahn nach Fußball generell in Neapel, muss man schon sagen, das ist manchmal schon wirklich viel. Also wenn man sagt, keine Ahnung, als ich dort gespielt habe, jetzt ein bisschen weniger, aber auch selbst jetzt, nach so vielen Jahren, wenn ich jetzt noch zurückkomme nach Neapel, wird es noch genauso erkannt, wird natürlich auch genauso nach Autogramm, nach Fotos gefragt. Das ist eigentlich schon ein Wahnsinn. Oder keine Ahnung, als du dort Spieler bist, wenn du jetzt einkaufen gehen willst, das gibt's nicht. Du kannst nicht zum Billa, zum Merco gehen zum Beispiel, dass du dort gerne mit Einkaufswagen durchfährst. Das ist unmöglich. Oder auch, du brauchst neue T-Shirts oder eine neue Unterhose. Du gehst nicht einfach in ein Geschäft rein und gehst rein und holst deine Sachen raus. Die Geschäfte werden zugesperrt, damit du dort überhaupt einkaufen kannst. Und die anderen Sachen erledigen es entweder die Frauen, oder auch vielleicht dann Menschen, die dann für die Familie arbeiten. Also das sind schon Sachen, was meiner Meinung nach wirklich schon übertrieben ist und vielleicht mit der Zeit auch schon ein bisschen nervig werden kann. Aber das ist wieder so eine Geschichte. Es gefällt uns natürlich halt auch, wenn wir im Stadion stehen und da angefeuert werden und angehimmelt werden von den Leuten. Das gehört leider Gottes und auch Zeichen leider Gottes natürlich halt zum Geschäft dazu. Und sicherlich eine manchmal nicht unbedingt angenehme Nebenerscheinung. Aber wie gesagt, ich würde generell jetzt sagen, was Fußball in Neapel angeht und nicht unbedingt Maradona.
Mhm. Wir haben auch vorher schon so ein bisschen drüber geredet. Ein Grund, wieso Maradona in Neapel so verehrt wurde, ist wahrscheinlich, weil er Neapel zum ersten großen Titel in der Vereinsgeschichte geführt hat oder die einzigen großen Titel in der Vereinsgeschichte besorgt hat. Die reichen Vereine aus dem Norden konnten damals besiegt werden und wie findest du das persönlich? Hast du diesen Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden im italienischen Fußball auch mitbekommen?
Ja, wie gesagt, der Grund, warum ich sie sicherlich so geliebt hätte, wie ich gesagt habe, es ist auf jeden Fall tatsächlich so, weil man kann gut spielen, schön spielen. Wir haben das in den letzten Jahren oft gehabt, auch jetzt bei Neapel im Prinzip, ganz knapp dran gewesen oder tollen Fußball geliefert. Selbst jetzt, wenn wir sie anschauen, toll, alles perfekt. Und im Endeffekt aber leider Gottes hat das Resultat wirklich gefehlt, weil in den Geschichtsbüchern wird dann reingeschrieben, wer Coppa Italia, wer Scudetto oder was für ein Pokal mit nach Hause gebracht hat und nicht mehr, wer einen wunderschönen Fußball gespielt hat. Und er war der Letzte, der was erreicht hat, sag jetzt einmal, was Scudetto angeht, weil Coppa Italia ist schon ein paar Mal gewonnen worden, glaube ich, seitdem. Aber es zählt halt nicht so sehr wie halt eben Meistertitel.
Genau, vielleicht eben so ein bisschen dieser, jetzt nicht der Kampf ist ein harter Begriff, aber eben dieser Konflikt zwischen dem Norden und dem Süden, genau, italienischen, ja, genau, Fußball, ob du da zum Beispiel auch irgendwelche Fälle von Diskriminierung von norditalienischen Fans gegen Teams aus dem Süden wie Neapel mitgekriegt hast, so in die Richtung.
Ja, also wie gesagt, als ich nach Neapel gekommen bin, wie gesagt, ich habe ja auch gleich von Beginn an diese Spaltung, weil natürlich halt, das kommt natürlich auch jetzt sehr grafisch ein bisschen auch zur Geltung, natürlich, weil schmal und lang im Prinzip und wirklich Riesenunterschied, auch was Klima angeht und so weiter und so fort. Also wirklich eine von der geografischen Lage hier im Prinzip oder wie das Land selbst ausschaut, so wirklich langgezogen. Es gibt schon wirklich sehr viel Unterschied. Also das ist jetzt, wenn man es mit Österreich vergleicht, ziemlich knapp alles beisammen. Und ich hast dazwischen jetzt Sizilien und keine Ahnung, Bolzano, also Bozen, hast glaube ich ein Riesen, das ist glaube ich über 2000 Kilometer Entfernung. Und das ist schon nicht halt weniger. Da kann man schon vielleicht andere Art und Weise, wie man das Leben leben möchte oder mag oder soll, kommt schon schnell zusammen, halt eben, dass da Unterschiede gibt. Und ich habe schon gleich vom ersten Tag an gespürt, dass diesen Unterschied gibt. Ob das jetzt fußballerisch war oder ob das jetzt generell im tagtäglichen Leben ist egal. Habe es natürlich nicht verstanden. Ich bin auch da gesessen und sage, ja, warum? Wie kann man sich, sag jetzt einmal, so sehr nicht mögen, teilweise, ne? Und dann, wenn du halt hier lebst, natürlich, dann merkst du einfach mit der Zeit, dass, keine Ahnung, ungefähr bei zwischen Rom und Florenz, aber ich würde sagen, ab Rom abwärts, also nach südlich von Rom, ist halt Süditalien. Und ab Florenz aufwärts ist halt Norditalien. Gibt es diese Mitte in der Mitte, so ein bisschen goldener Mittelweg, mit zwei wunderschönen Städten, aber auch zwei eigenen Städten natürlich. Die Römer, die sind natürlich halt, okay, die waren einmal eine Weltmacht. Also das Zentrum von der ganzen Welt, natürlich schön, vielleicht auch ein bisschen hochnäsig auch. Die aus Florenz, jetzt einmal, wir haben die italienische Sprache erfunden. Das ist die Hauptstadt von Italien auf eine gewisse Art und Weise, obwohl es auch nie einer war, glaube ich. Und es wird schon sehr gespaltet. Und ja, es ist dann ein bisschen so diese südländische Geschichte, obwohl Norditalien ja auch Südländer sind, im Prinzip für uns Nord- oder Mitteleuropäer. Je näher weiter man nach unten geht, desto weniger ist man genau, desto weniger lebt man ein bisschen und schreibt man nach der Schrift, sondern es geht halt wirklich alles ein bisschen lockerer. Und das merkt natürlich halt an der Arbeit, an dem, wie man Fußball erlebt und so weiter und so fort. Und es wird ein bisschen gespalten, natürlich das Ganze. Oft in einer sympathischen Art und Weise. Manchmal natürlich kommt es dann natürlich halt Eskapaden, zu unangenehmen Geschichten.
Hast du da welche zum Beispiel mitgekriegt in dieser Art und Weise?
Du hörst, also das Einfachste dazu sicherlich diese ganzen Chören, was du manchmal hörst im Stadion, wo vielleicht dann Süden gegen Norden, Norden gegen Süden, das ist so das einfachste Beispiel, was ich jetzt nennen kann. Aber im Fußball muss ich ehrlich sagen, früher war es vielleicht ein bisschen ärger, auch vor meiner Zeit. Jetzt in letzter Zeit natürlich, es bleibt es wirklich nur bei dem, dass halt einmal einer die Gruppe singt halt gegen Norden und die andere Gruppe singt halt gegen Süden. Aber viel mehr wird es, glaube ich, mittlerweile auch nicht. Es hat sich, glaube ich, sehr, sehr viel gebessert in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten wahrscheinlich, ist es nicht mehr so. Also Stadien sind immer sicherer geworden, weil es eben viele so Ausschreitungen gegeben hat früher. Aber es gibt den Unterschied, man spürt den Unterschied und das ist ein bisschen Mentalitätssache. Also wie gesagt, wenn du jetzt merkst, zum Beispiel die Südtiroler, auch in Österreich zum Beispiel, fühlen sich ein bisschen vielleicht Richtung Italien gezogen, die auf der anderen Seite jetzt bei Bozen leben, die fühlen sich ein bisschen Österreicher, so auf die Weite, auf der Art und Weise.
Ne? Dann vielleicht noch zum Abschluss eine persönliche Frage, eine kurze Frage. Ging dir der Tod von Maradona persönlich nahe?
Das ist, wie gesagt, es ist ein, ich sag, Tod gehört zum Leben dazu. Das ist eine Geschichte, ich sage, früher oder später, ob man wollen und was nicht wollen, jeder kommt dran. Und da sind natürlich auch solche Fußballgötter nicht ausgenommen. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich einer der wenigsten Dinge, wo es wahrscheinlich noch gleich geblieben ist für jeden von uns. Irgendwann kommt der Schlusspfiff und dann ist es halt vorbei. Man muss sich damit anfreunden können oder sollte man, weil wie gesagt, ansonsten wahrscheinlich lebt man auch selbst das Leben, was wir heute leben, vielleicht schlecht. Und klar, hat es mich getroffen, weil ich es mir vielleicht nicht so früh erwartet habe. Wie gesagt, er war doch ziemlich jung, um die 60 herum, obwohl, wie gesagt, wir wissen, dass er auch gesundheitlich ein paar Problemchen gehabt hat, sicherlich das gesündeste Leben auch gelebt hat. So von dem her, wie gesagt, wissen wir natürlich nicht genau und wir werden es wahrscheinlich auch nicht genau erfahren, was da wirklich passiert ist bei seinem Tod oder kurz davor. Und es tut mir halt leid, aber viel mehr muss ich ehrlich sagen, nachdem ich keinen persönlichen Kontakt zu ihm gehabt habe, wie gesagt, ist es jetzt auch nicht so, dass ich jetzt, keine Ahnung, jetzt wegen geweint hätte oder keine Ahnung. Also wie gesagt, er hat dem Fußball sehr, sehr viel gegeben, sehr viel hinterlassen. Da ist natürlich auch die Technologie sicherlich sehr hilfreich, weil wir wirklich einiges noch miterleben können, obwohl es sicherlich das Gleiche ist, als das, was die Leute damals im Fernsehen gesehen haben. Also das nicht. Ja, tut leid, weil es wirklich ein ganzer Groß gegangen ist. Aber als Fußballer ist er leider Gottes auch schon viel früher gegangen ist, als was er vielleicht hätte sein können. Weil, wie gesagt, auch durch seine Lebensart und Weise, den Stil, hätte er vielleicht auch, glaube ich, schon noch viel mehr machen können, viel länger machen können. Also von dem her haben wir schon als Fußballer, die Leute, die ihn als Fußball bewundern oder bewundert haben, haben ihn schon eigentlich früher verloren. Natürlich danach ist der Trainer dann Trainer geworden, sein dieses Mythos, was da noch weiterhin lebt und seine Qualitäten und seine Leistungen, die er gebracht hat, die bleiben so und so ewig da. Und als Mensch habe ich keinen Zugang zu ihm gehabt. So von dem her im Prinzip tut mir natürlich halt leid, weil wünscht man keinem natürlich von vor allem nicht so, weil man es wirklich klar weiß, was da passiert ist. Aber es gehört leider Gottes dazu und irgendwann werde ich auch drankommen.
Was ist dann vielleicht noch so die erste Erinnerung, die dir einfällt, wenn dann Diego Maradonas denkst, gibt es da vielleicht irgendwas was Kurzes, was dir sofort einfällt?
Das sind zwei Sachen, die mir einfallen. Das erste, was ich eigentlich noch, wo ich noch wirklich als Letzter erlebt habe und wo ich auch ein bisschen realisiert habe, was da war, das war natürlich die WM 94 in Amerika damals, wo er, das war, glaube ich, seine letzte WM, wo er auch, glaube ich, dann auch was zum Schluss da irgendwas disqualifiziert worden ist, wie gesagt, durch Drogen.
Genau, irgendwas da Doping gesperrt.
Genau, das ist, glaube ich, das ist sicherlich, was ich kann mich erinnern, dass Tor, was er geschossen hat, zur Kamera gelaufen ist. Das ist das Bild, was ich noch von mir habe als Spieler. Und natürlich meine erste Begegnung mit Maradona war, damals war 96, da bin ich mit meinen Eltern zum ersten Mal nach Ischia gefahren auf Urlaub. Die Stadt dort gegenüber von Neapel, in Pizza, ich glaube, die Insel gegenüber von Neapel. Und das war, glaube ich, genau die Zeit, wo er gerade gegangen ist, obwohl er noch da war. Und ja, damals hat mein Papa damals auch gesagt, naja, vielleicht spielst du irgendwann mal auch dort, wo der Maradona gespielt hat. Und wie gesagt, 10 Jahre später hat sich auch dieser Traum von Papa und von mir natürlich auch verwirklicht. Erinnerungen gäbe es eigentlich auch einige, aber das sind irgendwie die zwei wichtigsten Punkte, Momente, Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich an ihn denke.
Dann vielleicht noch nur zum Abschluss noch deine aktive Zeit als Fußballer ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Was machst du jetzt persönlich? Ich glaube, du bist ja immer noch mit der Gegend rund um Neapel sehr verbunden, sehr eng verbunden.
Ja, wie gesagt, meine Frau ist aus Neapel, habe sie natürlich mitgenommen, sie hat kennengelernt in meiner Zeit, dass ich dort gespielt habe, habe dort natürlich in der Gegend investiert, Amalfiküste, das kleine Boutique-Hotelchen, was ich habe, und dann mein Sportzentrum in Neapel, wodurch ich auch jetzt auch in Kontakt gekommen bin mit meinem neuesten Investment, was nämlich jetzt gerade auch in Österreich läuft. Vielleicht haben ein paar Leute schon davon gehört. Padbol Österreich ist eben das neueste Projekt. Das ist eine Sportart, die, sag ich jetzt einmal, Tennis, Padel, Fußball, Squash ein bisschen miteinander verbindet, so eine Art Paddle-Tennis in einem kleinen, ähnlichen Glaskäfig. Kleiner natürlich, 6x10 Meter, mit Glaswand rundherum, mit einem Ball, 2 gegen 2, eine Art, Straßenfußball oder Käfigfußball hoch 2. Sehr, sehr interessant. Wir haben die ersten beiden Courts in Wien hingestellt, die Prater gegenüber dem Appelstadion. Die sind schon zum Ausprobieren, zum Besichtigen da. Und demnächst sollte das Ganze noch in ganz Österreich dann auch auflaufen. Also mit neuen Standorten im Burgenland, Vorarlberg, Kärnten, Salzburg. Geht dahin. Also dadurch bin ich ein bisschen, sag ich mal, mit meiner Vergangenheit in Neapel verbunden und komme ein bisschen auch wieder zu meiner ein bisschen jüngeren Vergangenheit nach Österreich wieder retour. Von dem her, die Länder und die Städte, speziell natürlich mit Wien und Neapel, habe ich eine besondere Beziehung. Und wird sicherlich auch meine Zukunft dann begleiten.
Das war der ehemalige Napoli-Spieler Juri Garic. Vielleicht die letzte Frage noch zu Napoli.
Am Ende ist Maradona dort quasi erdrückt worden durch den ganzen Rummel, durch die Medienpräsenz. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, ich kann mir das nur vorstellen, weil ich die Stadt natürlich zu dem Zeitpunkt nicht kenne. Es gibt auch die tolle Doku von Asif Kapadia, der das sehr, sehr stark beschreibt. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr unangenehm war. Also der hat einfach keinen Quadratmeter Raum gehabt, um sich irgendwie frei zu bewegen. Und ja, ich glaube, das stellt schon was mit dir an, wenn du mehr oder weniger wie ein Gott verehrt wirst oder so. Das kann nicht sehr gesund sein.
Kommen wir zum nächsten Kapitel, Argentinien. In diesem Kapitel habt ihr euch mit Maradonas Nationalteamkarriere beschäftigt. Im Fokus steht die WM 86 in Mexiko. Da fallen natürlich gleich zwei Dinge sofort auf, die Hand Gottes und auch dieses unglaubliche Dribbeltor gegen England. Es war auch der Hintergrund des Falklandkrieges zwischen Argentinien und England. Wie habt ihr diese Auseinandersetzung, wie habt ihr dieses Kapitel aufgebaut?
Ja, wir haben eigentlich, würde ich sagen, einen großen Text, der sich mit der WM 86 auseinandersetzt und bei dem wir auch versuchen, gar nicht so sehr auf diese zwei Tore einzugehen, sondern auf den Pass, den Maradona in den letzten Minuten des WM-Finales gegen Deutschland schlägt, mit dem er das Spiel quasi entscheidet. Weil ich glaube, wenn Maradona nicht gewonnen hätte oder wenn Argentinien nicht Weltmeister geworden wäre, dann hätten die beiden Tore, die du angesprochen hast, eine ganz andere Bedeutung in der Sportgeschichte bekommen. Dann wären die zwar auch schöne Tore oder umstrittene Tore oder was auch immer, aber dadurch, dass Argentinien dann noch gewonnen hat, ist dieses Spiel oder sind diese Tore überhaupt erst zu dem geworden, was sie heute sind. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist ja auch der Aspekt, der immer wieder kommt bei diesen ganzen Vergleichen Messi, Maradona und so weiter. Zu sagen, okay, wer ist denn jetzt der Bessere oder was ist denn wichtiger? Und da, ich glaube, dass die WM 86 eine Ausnahmeerscheinung war, weil ich glaube, dass kein anderes Turnier von einem Spieler derart dominiert worden ist wie die WM 1986, also Argentinien. Und das vereint Argentinien dann vielleicht auch ein bisschen mit Napoli. Das waren schon gute Mannschaften, aber es waren jetzt nicht die besten Mannschaften. Und er hat da den Unterschied ausgemacht. Und ich glaube, das zeigt sich am Meistertitel von Napoli 87 und das zeigt sich vor allem auch bei dieser Weltmeisterschaft 86.
Im Kapitel Welt geht es dann unter anderem um eine Maradona-Trikotsammlung des Rapid Capos, um Erinnerungsorte wie Pizzerien, die nach Maradona benannt sind in Österreich. Um was geht es noch in diesem Kapitel?
Ja, wir haben da versucht, uns einfach auch einen möglichst, also es kann nur exemplarisch sein, weil auch wenn wir irgendwie 148 Seiten haben, reicht der Platz nicht, um allem gerecht zu werden. Das heißt, wir haben uns einfach auf ein paar Länder konzentriert. Die Österreich-Beispiele hast du schon erwähnt. Wir haben aber zum Beispiel auch eine Geschichte über die Fans der schottischen Nationalmannschaft, die Maradona halt auch besingen. Da auch wieder aufgeladen aufgrund dieser politischen Geschichte, nämlich dass die einfach quasi in ihren Unabhängigkeitsbestrebungen beziehungsweise in der Rivalität zu England Maradona für die Tore gegen England abfeiern und vor allem für das Handtor quasi. Wir haben uns aber auch zum Beispiel die Geschichte von Maradona in Spanien beziehungsweise Katalonien angeschaut, also sprich die Spielerkarriere vor und nach Napoli, Barcelona und Sevilla, beide Stationen, die nicht ganz so funktioniert haben. Und was halt auch das Schöne oder das Interessante an dieser ganzen Bibliotheksreihe ist, dass es einen Artikel gibt im ersten Teil zu Buenos Aires, wo es darum geht, wie Maradona in eine Massenschlägerei quasi am Spielfeld kommt als Jugendspieler. Und das Muster wiederholt sich dann oder das findet man dann wieder zum Beispiel bei Barcelona, also bei seinem letzten Spiel, Copa del Rey Finale, das endet in einer Schlägerei quasi. Und das sieht man dann auch wieder, was zieht sich so durch biografisch, was kommt immer wieder vor oder auch wie er immer wieder abgeklopft wird. Also da zum Beispiel sowohl in Barcelona als auch bei der Weltmeisterschaft oder bei den Weltmeisterschaften. Was haben wir noch in dem Weltkapitel? Wir haben ein Interview mit Carsten Fuß, dem DAZN-Kommentator, der in Neapel gelebt hat und über einen Übersetzerjob quasi auch für Napoli quasi zum Fußball gekommen ist. Und der auch so ein bisschen versucht zu charakterisieren, warum Maradona in Österreich, Deutschland zum Beispiel ganz anders wahrgenommen wird als in Italien. Also weil ich würde sagen, es gibt bei uns ja so ein bisschen diesen Blick, dieses ja Exzentriker, drogenabhängig, irgendwie lustig, wie er von den Tribünen jubelt und so weiter. Und das sind Aspekte, wo man den Sportler oder diese große sportliche Karriere und auch die gesellschaftspolitische Bedeutung, die eben am Beispiel Napoli zum Beispiel Maradona hatte, die man da gar nicht sieht. Und er ist da zum Beispiel ein Beispiel für einen, der das versucht zu übersetzen.
Da sind wir auch schon beim nächsten Kapitel, nämlich Öffentlichkeit. Da habt ihr ja auch versucht, eine Einordnung des Umgangs Maradonas mit den Medien, die er ja auf der einen Seite auch gut für sich verwenden konnte, auf der anderen Seite auch immer wieder Probleme hatte damit. Was ist dabei rausgekommen?
Ja, ich glaube, das ist eigentlich der schwierigste Teil oder das ist vielleicht auch der komplizierteste Aspekt, weil also bevor ich jetzt zu Maradona selber komme, fange ich vielleicht mit einer Medienkritik an. Also ich glaube, Maradona war der erste Superstar des modernen Fußballs. Also es war der erste, der auf Schritt und Tritt dann auch verfolgt worden ist, wo jede Äußerung quasi ungefiltert mehr oder weniger in den Medien waren, wo die Medien immer dran waren. Und er war zwar der erste Star, der das erlebt hat, aber er war auch dadurch, dass er der erste war, vielleicht der einzige, der keine Schutzmechanismen aufbauen konnte. Also das heißt, der war dem ausgeliefert und hat keine Verteidigungsstrategie gehabt. Das heißt, es war einfach wirklich relativ viel ungefiltert da, ob das jetzt irgendwie sein Privatleben betrifft, ob das irgendwelche Fotos mit Kamaristi betrifft, ob das irgendwelche Äußerungen betrifft, ob das Siegesfeiern betrifft mit der argentinischen Nationalmannschaft, wo sie dann auf die Medien schimpfen und so weiter. Also das heißt, er war einfach immer total im Fokus. Das ist so das eine. Und das andere ist, und das ist, finde ich, genauso interessant, er hat sich natürlich inszeniert und er hat sich präsentiert und er hat sich halt immer als Linker verstanden. Also er hat immer gesagt, dass er quasi etwas für die gegen die Korrupten machen will, gegen die Mächtigen, für die Armen, hat seine eigene Rolle auch oft runtergespielt. Also hat so Dinge gesagt, wie die wirklichen Opfer bringen diejenigen, die irgendwie schwer arbeiten, aber doch nicht Profifußballer und so weiter, hat Freundschaften auch mit quasi mit dem linken Lateinamerika gepflegt, war dann auch gegen den amerikanischen oder gegen den westlichen Imperialismus sehr laut, war aber gleichzeitig, würde ich sagen, kein großer oder überhaupt kein politischer Theoretiker quasi. Und ich würde sagen, seine öffentlichen Auftritte, also auch zum Beispiel, als er zum Jahrhundertfußballer gewählt wurde, bei seiner Dankesrede hat er Fidel Castro, Che Guevara, dem kubanischen und dem argentinischen Volk gedankt, dann aber auch allen Fußballern. Also das ist auch ganz interessant. Also das ist dann, dass man sich natürlich medial auf die eine Seite konzentriert und auf die andere viel weniger. Aber das heißt, er hat da auch starke Aussagen, würde ich sagen, gemacht und dadurch auch Projektionsflächen geboten. Also das heißt, Leute haben sich mit ihm identifizieren können, haben Dinge in ihn auch reinlesen können, wo ich sagen würde, ich weiß gar nicht, wie hoch der Gehalt dann auch wirklich war oder wie viel das mit ihm dann auch noch zu tun gehabt hat. Und ich glaube, dass das so ein Faktor war, dass er plötzlich für was gestanden ist, was mit ihm auch nicht so viel zu tun haben musste unbedingt.
Ein kritischer Beitrag ist auch zu finden in der Bibliothek, nämlich über seinen Umgang mit Frauen, sexualisierte Gewalt. Was steht da drin?
Ja, es gibt einfach ein paar Vorwürfe, die dokumentiert sind, dass er seine Lebensgefährtin oder seine Freundin schlägt, dass er Reporterin irgendwie betatscht oder ihr das Kleid runterreißt, wie sie sagt. Es hat Vergewaltigungsvorwürfe gegeben. Ich kann das jetzt strafrechtlich alles natürlich nicht einordnen, aber ich würde sagen, es gibt dieses Muster. Also es gab da Vorwürfe. Und es gibt da, glaube ich, auch eine sehr komplizierte Diskussion darüber. Also wir haben mit argentinischen Feministinnen gesprochen, die mehr oder weniger sagen, er hätte Konsequenzen tragen müssen. Und diese Vorwürfe hat es auch gegeben oder es hat die öffentliche Debatte darüber gegeben. Er hat da nie Konsequenzen tragen müssen. Das war auf jeden Fall ein Fehler. Und das ist natürlich auch eine Schwierigkeit im Umgang mit seiner Persönlichkeit.
Im letzten Teil geht es um die Kunst und Maradona. Was ist da zu finden, Jakob?
Ja, das schließt ein bisschen an das Kapitel davor. Die Projektionsfläche, die vielleicht auch die Kunstfigur und die öffentliche und Kunstfigur. Also das heißt, es geht darum, welche Kunstwerke werden zu Maradona geschaffen, und da gibt es ja alles Mögliche von irgendwelchen Wandgemälden, die es ja quasi Ende nie gibt. Also wir haben mit einem Künstler aus Neapel gesprochen, der, ich glaube, nahezu 30 Wandgemälde gemacht hat, die teilweise 16 Meter hoch sind. Wir haben Maradona-Lieder uns angehört, wir haben uns Filme angeschaut, also wir haben eine Liste, das ist einfach nur eine Liste mit Filmen, und die hätte, also das füllt zwei ganze Seiten, es hätte auch doppelt so lang sein können, also wir haben dann einfach kürzen müssen. Das heißt, es gibt, glaube ich, ein totales Verlangen danach, sich mit dem auseinanderzusetzen und das auch irgendwie zu interpretieren oder auch Kunst quasi zu schaffen und sich mit der Figur Maradona auseinandersetzen, auch in der Literatur, ganz, ganz wichtige Figur, ob das jetzt wirklich Maradona ist, ob das Interpretationen von Maradona sind, ob das Texte sind, wo es jetzt nur um Leute geht, die wie Maradona sind oder die glauben, Maradona zu sein. Also das ist ja auch irgendwie, also der Clemens Berger zum Beispiel hat da mal eine Kolumne geschrieben, wo es quasi um so Unterhausvereine gibt, wo jeder Verein seinen eigenen Maradona hat, der sich dann speziell fühlt und derjenige ist, der mit dem Zehner aufläuft und glaubt, er ist irgendwie der Superstar und so weiter. Und ich glaube, dass er bietet da diese Fläche auch für die Kunst, sich total zu verwirklichen.
Es ist wieder ein total facettenreiches Werk geworden. Ich sage, kauft euch den Ballesterer, kauft euch die Bibliothek, es zahlt sich aus. Und zu dir sage ich vielen Dank, dass du wieder da warst, Jakob, und uns Einblicke gegeben hast.
Danke sehr.
Bevor wir jetzt auch schon zum Ende der heutigen Sendung kommen, noch ein kleiner Hinweis. Auch der Fußball-Podcast Spielfrei aus Graz hat sich dem Thema Diego Armando Maradona in einer zweiteiligen Serie gewidmet und auch die ist sehr hörenswert geworden. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge stellen wir euch in unserer Rubrik Podcast Report auch einen interessanten Fußball-Podcast vor. Wir haben nämlich mit dem Macher von Brennpunkt Orange geredet und hier stellt er sich selber kurz vor.
Servus und Glück auf an die Ballesterer Redaktion bzw. die Podcast-Redaktion. Hier ist Danny aus Thüringen vom Podcast Brennpunkt Orange und ganz zum Anfang natürlich herzlichen Dank für euren tollen Podcast, die fantastischen Episoden. Ganz tolle Arbeit, macht weiter so. Vielen Dank, dass ich mein kleines Projekt vorstellen kann, brenn.orange.de. Den Podcast-Sender gibt es seit April 2018, ursprünglich mal mit dem Fokus so auf den Thüringer Fußball. Ist schnell der Fokus weiter geraten oder eben der Brennpunkt und damit natürlich auch nach Österreich. Ich spüre das immer so in den Gesprächen, dass manchmal die Österreicher, darf ich das so pauschal sagen, Zweifel am eigenen Fußball haben und welche Bedeutung er hat, und habe das auch verstanden, warum das im historischen Kontext so ist. Ich finde aber, er schreibt ganz fantastische Geschichten, hat ganz tolle Persönlichkeiten, die im Kleinen und im Großen tolle Projekte voranbringen. Und das ist auch so eine Intention mit dem Podcast, die Vereine so abseits der großen Flutlichter näher zu bringen, den Hörerinnen und Hörer ihre Geschichte. Also das ist so ein Schwerpunkt, die Vereinsgeschichte näher zu bringen und zu zeigen, ja, was es für eindrucksvolle Persönlichkeiten gibt. Und ich finde, die gibt es in Österreich sehr viele. Und das ist so mein Fokus, der Bereich Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da bin ich natürlich auch immer wieder auf der Suche, wo gibt es was zu berichten. Und bin jetzt gerade wieder in Vorarlberg gelandet. Dort bin ich in letzter Zeit relativ häufig gewesen. Der FC Nulstenau hat eine beeindruckende Geschichte und ein beeindruckendes Konzept aktuell mit dieser Intention, die Schule oder die Schüler auf den Platz zu bringen und Ferien, also Fußball in den Ferien mit Schule zu kombinieren am Platz, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Natürlich auch als ältester Verein Vorarlbergs eine ganz spannende Geschichte und bald bin ich beim VfB Hohenems und schauen wir mal, was es da so Spannendes in der Geschichte gibt. Natürlich sind es nicht nur vermeintlich kleine Vereine, weil ja jeder Verein, finde ich, hat eine große Rolle für die Region. Wir waren natürlich schon auch in der Krum und wir haben natürlich auch schon den GAK porträtieren dürfen und da ist kann man natürlich nicht von kleinen Vereinen, sondern Vereine mit einer fantastischen Geschichte und vor allem leidenschaftliche Historiker habe ich dort getroffen und das ist immer in den Vereinen, haben es die Historiker, glaube ich, oder die Historikerinnen, auch nicht ganz einfach, weil man kümmert sich nur um das aktuelle Tagesgeschäft, das ist ja auch verständlich, versucht dort finanzielle Mittel zu haben, aber diejenigen, die sich um die Geschichte kümmern, sind meistens, ja, akzeptiert und ich finde, die machen eine ganz wichtige Arbeit und das ist wichtig, diejenigen auch zu zeigen und letztendlich macht das ja auch der Palästerer in einer wunderbaren Art, dass er den Fokus auch auf die Kleinen lenkt, die dort eine ganz wesentliche Funktion im Fußball haben. Ja, was erwartet die Hörerinnen und Hörer vielleicht noch? Also wir werden eine Jahresabschlussausgabe haben, die fokussiert sich auch auf den Fußball in Österreich. Die ist nicht so ganz ernst gemeint, da werden ganz weltwichtige Preise wie die goldene Luftpumpe, aber auch die Heldenmedaille am Bande verliehen. Da will ich zusammen mit Richard Turkovic und dem Franz gemeinsam analysieren, wie es im vergangenen Jahr oder was gab es im aktuellen Jahr für Höhepunkte, aber auch für Tiefschläge im Fußball in Österreich. Und dann habe ich mir schon so die ein oder anderen Vereine angeschaut und auch schon ein paar Anfragen rausgeschickt. Da wird es immer wieder was Neues geben und ich bin auf Twitter aktiv. Facebook findet ihr Brennpunkt Orange, natürlich auch auf Instagram. Das heißt, wer dort Interesse hat, kann das immer verfolgen. Das soweit zum Podcast Brennpunkt Orange. Euch nochmal danke für die Möglichkeit und macht einfach so weiter. Ganz herzlichen Dank. Ciao.
Das war der Balestra Podcast Ausgabe 32. Einen Partyhinweis gibt es jetzt noch und zwar am 17.12. ab 11 Uhr in der VHS Brigitte Nau. Präsentation von der neuen Bibliothek, Filmscreening zum Thema Maradona und Party natürlich. Wir freuen uns über zahlreiches Erscheinen. Die nächste Ausgabe unseres Podcasts wird dann erst wieder im Jahr 2023, genauer gesagt im Jänner 2023 zu hören sein. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage auch im Namen der Balestra Podcast Redaktion, das sind Nikolas Lendl und Sebastian Hinterwirth. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast.